Heute reden wir über eine Frage, die Weinexperten wie du, Werner, glaube ich, mit am häufigsten gestellt bekommen. Kannst du dich erinnern, wie oft du schon gefragt wurdest, welchen Wein nehme ich zum Spargel?
Ich schätze mal so etwa 40 Mal, so viele Jahre nämlich, bin ich schon in dem Job und das kommt jährlich.
Also immer dann, wenn die Spargelsaison ansteht. Und das ist ja irgendwie das Schöne dran. Man vergisst es ja wieder bis zum nächsten Jahr und kann dann einfach wieder von vorne anfangen.
Genau. Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und ich habe schon gesagt, es geht heute um Spargel. Allerdings, alle Spargelfreunde, noch ein bisschen Geduld, erst im zweiten Teil unseres Podcasts. Zunächst wollen wir nämlich über was ganz anderes reden. Wir rufen ja hier in fast jeder Folge dazu auf, uns Fragen zu stellen oder Themenanregungen zu schicken. Und ganz oft greifen wir das dann auch sofort auf, wie zum Beispiel in diesem Fall. Stefan Becker hat uns nämlich eine Mail geschrieben und er hat vorgeschlagen, redet doch mal über Vinho Verde. Und genau das tun wir heute. Vinho Verde, dieser Wein aus Portugal, heißt übersetzt grüner Wein. Wer jetzt noch nie was davon gehört hat, Werner, sag mal ganz kurz, was ist bitte Vinho Verde?
Es ist ein sehr leichter, relativ säurebetonter Wein, oft mit einer leichten Kohlensäure, der eine ganz eigene Weinklasse darstellt und ja, eigentlich nur im Sommer bei großer Hitze ein Genuss ist.
Der ist so leicht und so was Besonderes, weil er aus Trauben hergestellt wird, die nicht ganz reif sind. Habe ich das richtig so gesagt?
Perfekt. Die haben nicht so viel Zucker und dann entsteht nicht so viel Alkohol. Das ist der eigentliche Grund, warum die auch grüner Wein heißen. Nicht etwa, weil die das Weißweine wären. Im Gegenteil, das sind oft Rosés. Aber weil die Trauben eben nicht voll durchgereift sind. Und das ist eben auch grün. Ne?
Ich habe noch eine andere Erklärung gelesen, warum der grüner Wein heißt, nämlich, dass die Region in Portugal, ja, aus der diese Trauben stammen, eine sehr regenreiche und deswegen sehr grüne Region ist.
Die haben 2000 Millimeter Niederschlag da in Nordwestportugal. Das ist schon heftig. Also mit meiner Heimat Rheinhessen verglichen fast das Vierfache.
Ich muss gestehen, ich habe noch nie Vinho Verde getrunken. Gib mir mal eine Vorstellung. Was schmecke ich, woran werde ich erinnert, wenn ich zum ersten Mal so einen Wein im Glas habe und probiere?
Das ist so ein bisschen in Richtung eines ganz leichten Perlweins oft gehend. Es ist recht neutral im Mund. Das sind Aromen von Sternfrucht, wer das kennt. Die ist so ein bisschen eine stumpfe Zitrussäure, ein bisschen Grapefruit vielleicht, wenn es gut kommt. Es ist recht unterschiedlich eigentlich. Das, was man in Deutschland kriegt, sind in der Regel ja nur Markenweine, einige wenige. Momentan ist das ein Weißwein, der in so einer blauen Etikett, erinnere ich mich, häufig am Markt ist. In früheren Jahren war das oft ein Rosé vom größten Exporteur Lanzas. Mateus Rosé gibt es, glaube ich, heute noch. Das sind recht neutrale Weine, die gar nicht so sauer sind. Das liegt daran, dass die über den biologischen Säureabbau entsäuert werden.
Es ist aber auch nicht festgelegt auf eine bestimmte Rebsorte, wenn ich richtig verstanden habe. Und deswegen kann er auch sehr unterschiedlich schmecken.
Ja, es sind 35 Sorten erlaubt und er kann recht unterschiedlich schmecken. Wie gesagt, wir kriegen in Deutschland einen müden Abklatsch dessen, was dort wächst. Ich war in der Region unterwegs, auch in der spanischen angrenzenden Region, die Vinho Verde, also den spanischen grünen Wein erzeugt. Das ist ganz ähnlich. Das ist sehr spannend, weil es ist eine Riesenfläche. Also in Portugal sind das 60.000 Hektar. Das sind knapp 2/3 der deutschen Anbaufläche, der gesamten. Aber das ist eben nicht das Rebenmeer, das wir kennen, sondern das sind Anlagen, die so wie Johannisbeerfelder gelegentlich zwischen Bäume gestreut sind, zwischen Weiden gestreut sind. Da wachsen die Reben buchstäblich heute noch in die Bäume, so wie die Urform der Reben. Die haben sich ja an den Bäumen hochgerankt. Es ist Pergola-Erziehung gelegentlich, also dass man so Laubengänge hat mit Reben. Es ist eine sehr ursprüngliche, vielfältige Landschaft. Und die Trauben werden geerntet, grün, werden ausgepresst mit Dreck und Speck und in die Fässer getan. Deutlich mehr als die Hälfte der gesamten Produktion verlässt diese Region nie. Das wird dort vor Ort getrunken. Ich war da mal zu Gange und habe versucht, den Wein zu probieren. Man wollte mir den erst nicht geben. Dann habe ich einen überreden können, mir eine Flasche zu verkaufen. Es sieht aus wie trüber Apfelwein. hatte, das war im September, war aus der vorigen Ernte, hatte Schlieren, also da war schon richtig heftig die Biologie sich am Entwickeln drin. Und da war auch kein biologischer Säureabbau, das war sauer, dass es einem die Magenschleimhäute verätzt hat. Also ein Produkt, das absolut international nicht verkäuflich ist. Das ist aber im Kerne Vino Verde.
Und das, was hier bei uns ankommt, das ist dann eine sehr reduzierte Form letztlich davon.
Das ist eine industriell aufbereitete Version, die sehr trinkbar ist. Wie gesagt, recht neutral, eher dünn, aber nett zu trinken. Man setzt auch meistens Kohlensäure zu. Vor Ort ist das so, dass die Weine einfach nicht ganz durchgegoren sind und deswegen immer noch so ein bisschen Prickel haben. Auch deswegen eine Restsüße haben. Das haben dann eben diese Produkte aus den Kellereien, aus den Großkellereien, die kriegen das auch so mitgegeben und das konfektioniert man aber und vermarktet das dann.
Die Trauben werden geerntet und verarbeitet, wenn sie noch nicht vollreif sind. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an vorletzte Folge, da haben wir über Verjus geredet, da werden die Trauben noch unreif geerntet. Hat das irgendwas miteinander zu tun? Kann man das irgendwie vergleichen?
Naja schon, der Verjus ist aber nicht vergoren und hier haben wir eben eine Gärung, also der ist schon alkoholisch vergoren, hat in der Regel so 9 oder 10%. Die Spitzenprodukte, das sind auch welche, die wir hier häufig kriegen, das ist aus der Rebsorte Alvarinho, die in Spanien und in Portugal da im Nordwesten wächst. Eine sehr edle und sehr tolle Rebe, aus der man wundervolle Weine machen kann, die sehr deutsch schmecken von der Stilistik her. Und die haben dann auch mal 11,5%. Aber in der Regel sind das sehr leichte Weine.
Und mehr ist da einfach nicht rauszuholen an Alkoholgehalt oder wird die Gärung gestoppt irgendwann im Laufe der Gärung?
Nein, in dem Fall, die ist einfach so unreif, dass sie nicht richtig gären, beziehungsweise oft nicht durchgären. Die edlen Weine, also diese Alvarinhos oder Lueros, das ist auch noch eine gute Sorte, die können durchaus aber auch sehr selbstständige, ganz normale Stillweine abgeben. Also man kann aus einem Teil dieser Produkte auch ein ganz normales Weißweinprodukt machen. Aber das hat dort Tradition, dieser Vinho Verde, und man kann ihn in dieser Form auch gut exportieren, weil er unique ist, einzigartig, der braucht sich eben mit nichts sonst vergleichen.
Stefan Becker, also der Hörer, hat geschrieben, er findet es interessant, dass ausgerechnet so ein leichter Wein aus einem südeuropäischen Land kommt. Also wir denken bei Südeuropa immer an schwere Rotweine, voller Alkohol. Das ist was komplett anderes. Wie erklärst du dir das?
Es ist nicht Südeuropa im Sinne von mediterranes Südeuropa, sondern es ist atlantisch. Das ist ein sehr raues Klima dort. Es wird zwar nie richtig kalt, aber es wird im Sommer auch nicht heiß oder nicht sehr heiß. Und das ist der Grund, warum man dort solche Weine traditionell erzeugt hat. Ich denke, auch bei den Niederschlägen mussten die einfach gucken, dass sie die Trauben reinkriegen, bevor Pilzkrankheiten sie völlig zermatschen. Und das dürfte ein historischer Grund sein, warum man die nicht voll hat ausreifen lassen. Am ehesten im Grunde kann man sowas vergleichen mit einem altmodischen deutschen Kabinettwein, durchgegoren. Der ist ja auch gerade so selbstständig, also ohne Zuckerzugabe, und hat oft auch nicht mehr Alkohol als eben dies. Wenn das dann noch eine Sorte wie Gutedel oder Silvaner ist, die eher neutral schmeckt, dann kommen wir so in die Richtung, aber ohne eben diese Kohlensäure-Balance.
Du hast vorhin schon mal den Begriff Sommerwein verwendet. Vinho Verde ist, weil er einfach so leicht ist, der im Prinzip geborene Sommerwein, oder?
Ja, ist er. Und wenn man in Deutschland guckt, was und wann da auf dem Markt ist und wann da Angebote gefahren werden, dann ist das immer Hochsommer.
Vielen Dank an Stefan Becker für diese Anregung, über Vinho Verde zu reden. Wir sind hier immer gerne bereit, auf Anregungen einzugehen und Fragen aufzugreifen. Wenn auch Sie Ideen haben, schreiben Sie uns an trockenbislieblich@swr.de. Trockenbislieblich in einem Wort @swr.de. Wir kommen jetzt, wie angekündigt, zum Thema Spargel und hören uns, Werner, zuerst eine deiner Weinbesprechungen an. Du testest ja seit Jahren jede Woche für SWR1 Weine, deswegen auch der Name Weinmann. Und wir hören uns hier in jeder Episode unseres Podcasts eine Folge an und reden anschließend drüber. Und auch du kamst da eben vergangene Woche natürlich nicht an dem Spargelthema vorbei.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Es spargelt nicht, es spargelt, da kann man ja gleich die Blütenblätter am Gänseblümchen zupfen. Man weiß es nicht, wie das an Ostern werden wird mit dem Spargel. Guter Start, aber das Wetter jetzt. Unter Folie wird's was geben zu vermutlich deftigen Preisen. Der Wein dazu dürfte erschwinglich bleiben. Wir testen den 2020er Grüner Silvaner Klassik vom Weingut Murach in Horweiler Rheinhessen für 3,99 bei Globus gekauft. Silvaner gilt bei uns als Spargelwein schlechthin, so wie Gutedel im Süden und Veltliner in Österreich, also eher zurückhaltende Weintypen. Der hier ist für Silvaner eher kräftig Gold, hat aber eine typische Nase nach Kräuterheu und etwas gelbe Früchte. Süße Frucht, auch auf der Zunge mit Kandis, da macht sich eine leichte Restsüße bemerkbar. Klassik muss eben nicht trocken sein und der ist knapp über dem Limit und deshalb juristisch halbtrocken. Wichtiger ist, man schmeckt's, aber nicht störend, denn auf der anderen Seite ist da eine schmeckbare und zahnabstumpfende Säure. Bemerkenswert für einen 2020er Silvaner und das, obwohl laut Analyse der Wert eher niedrig ist. Passt das nun zum Spargel? Ja, durchaus, denn die Hauptregel heißt da, es kommt drauf an, wie man ihn macht. Und mit Sauce Hollandaise und gekochtem Schinken kann ich mir das gut vorstellen. Diese Kombi braucht genau den Schmelz und die leichte Süße als Kontrast zum salzigen Schinken. 2020er Grüner Silvaner Klassik, Weingut Murach Horweiler bei Globus 3,99.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Wir wollen noch ein bisschen reden über Spargelwein und du hast hier als Spargelwein einen Silvaner getestet. Ich finde es irgendwie erstaunlich, das ganze Jahr redet kein Mensch über Silvaner und dann geht die Spargelzeit los und plötzlich gilt der Silvaner als das Nonplusultra. Warum eigentlich?
Ich glaube, erstmal ist das ein schöner Marketing-Erfolg. Wenigstens zu diesem Anlass redet man noch über Silvaner, der eigentlich die Identitätssorte Rheinhessens war und Frankens sicherlich auch noch ist. Warum? Ich habe das versucht anzudeuten, weil dieser Weintypus, diese eher nicht überbordend fruchtigen, sondern mit Heuaromen ausgestatteten Weine mit diesem Wurzelgemüse gut zusammenkommen. Der Spargel selbst ist ja weitgehend geschmacksneutral, das muss man erstmal anmerken, der besteht fast nur aus Wasser, so ähnlich wie eine Gurke. Aber auf der anderen Seite hat er Asparaginsäure, das ist eine sehr spezielle und nicht ganz unproblematische Säure für den Geschmack. Und er hat oft auch Bitterstoffe, hoffentlich nicht so viel, wenn er frisch ist. Und das macht ihn kompliziert, ganz einfach. Und diese eher etwas heuduftenden Weine kommen wesentlich besser damit klar.
Jetzt habe ich einen Artikel gelesen von Jens Priewe, einem bekannten Weinjournalist, der sagt, es gibt keinen Spargelwein. Das ist eine Marketingerfindung der Weinbranche. Und du hast das ja auch schon angedeutet. Letztlich gilt auch beim Spargel wie immer die Hauptregel. Es kommt drauf an, was macht man daraus und was reicht man dazu? Ja. Warum kann man nicht einfach so sagen, der Wein passt zum Spargel, sondern muss da schon auch ein bisschen weiterdenken?
Erstens, weil es Spargel ja in unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Es gibt ja auch grünen Spargel, es gibt violetten Spargel. Der weiße ist nicht immer gleich im Geschmack, das habe ich schon angedeutet. Das zweite ist eben, weil der Spargel selbst so verhalten ist, in der Aromatik wird er ja kombiniert. Und das ist wie beim Fleisch auch, die Soße macht einfach viel her. Ne? Und das beeinflusst dann ganz entschieden, was man dazu reicht. Ich bin auch der Auffassung, es gibt den Spargelwein nicht. Das ist so. Manche Winzer schreiben das ja sogar aufs Etikett. Auch da ist es pures Marketing. Es mag dann eben zu einer sehr neutralen Art passen. Im Grunde kann man fast jeden Wein oder zu jedem Wein sich was ausdenken, was man da in Sachen Spargel zu machen könnte. Also die Nummer mit der Säure, dass die Weine nicht so säurereich sein sollten, stimmt meistens. Wenn ich einen Spargelsalat mache, ja, dann habe ich da möglicherweise wieder ganz andere Spielräume mit der Säure. Wenn ich hingehe und habe eben eine sehr kräftige Hollandaise, dann kann sogar die Grundregel, dass eigentlich Holz nicht geht zu Spargel, möglicherweise sehr gut passen.
Das heißt, wonach richte ich mich als Weintrinker? Denn die Aussage, es gibt keinen Spargelwein, die hilft mir ja nicht weiter, wenn ich sage, ich will heute Abend Spargel auf dem Tisch haben und will einen guten Wein dazu haben. Also wonach richte ich die Begleitung letztlich aus?
Nach dem Drumrum. Spargel mit Butter, gebräunt und dergleichen. Das ist eher was, was Richtung Grauburgunder, Richtung Chardonnay auch gehen kann. Ob der dann Holz verträgt, wie gesagt, dann müsste es schon ein bisschen deftiger sein wie mit einer fetten Hollandaise und vielleicht etwas Geräuchertem dazu. Es ist eben ganz, ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl da drin. Der Schinken, das kann ein bisschen Süße sein, die dem Schinken wieder Part bietet. Es kann aber auch je nachdem sein, dass ein etwas mehr Härte, also ein Sauvignon Blanc zum Beispiel mit seiner grüneren Note da gut zupasst.
Es kommt ja auch auf die Zubereitungsart drauf an, oder? Ja. Also ich kann den Spargel auf den Grill legen, richtig. Ich kann ihn aber auch ganz zart nur dünsten. Auch das macht ja dann einen Unterschied.
Absolut. Also in dem Moment, wo ich ihn natürlich grille, habe ich sehr viel mehr Röstaromen zum Beispiel mit da drin. In der Regel grille ich dann ja auch vielleicht noch ein paar Cocktailtomaten dazu oder ein Stück Lachs. Ja, Lachs, grünen Spargel und Cocktailtomaten auf den Grill geworfen, ist eine super Nummer. Aber dann habe ich natürlich etwas, wo ich eher schon mal auch einen leichten Barrique dazu nehmen könnte, einen nicht zu warmen, vielleicht einen sehr gehaltvollen, sehr schönen Rosé mit einem leichten Holztouch. Das kann alles dann schon in die Richtung gehen.
Dann würde ich es jetzt gerne noch ein bisschen konkreter machen und ganz kurz noch auf ein paar Gerichte eingehen. Also stell dir vor, wir beide treffen uns im Supermarkt am Weinregal. Ich sag dir, heute Abend gibt's bei mir Spargel mit Sauce Hollandaise. Sag mir einen Wein, den ich dazu nehmen soll.
Was gibt's denn sonst noch dazu?
Kartoffeln.
Und Kartoffeln. Spargel mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Ja, da sind schon, da kommen wir in die Richtung der Klassiker. Also ein Silvaner mit viel Schmelz ist in so einem Fall sicherlich richtig. Das kann aber auch ein Weißburgunder sein, das kann ein Grauburgunder sein. Bei der Hollandaise, wenn die sehr kräftig gewürzt ist, wenn du da Muskat dran magst, kann das auch ein sehr schöner trockener Rivaner sein, also ein Müller-Thurgau. Passt hervorragend zur Hollandaise mit Muskat-Ton. Das kann ein Chardonnay sehr gut sein. Also daran sieht man, selbst auf die Gewürzart in deiner Hollandaise kommt es an.
Also ich merke schon, also eine klare Antwort auf diese Frage gibt es meistens gar nicht. Ich versuche es trotzdem nochmal. Es gibt bei mir heute Abend Spargel mit Kartoffeln und kleinen Schnitzeln dabei. Auch ein Klassiker.
Ja, da würde ich dann zum Beispiel schon mal sagen, da darf es dann doch ein bisschen mehr Säure sein, weil die kleinen Schnitzel, wenn die paniert sind, geradezu nach etwas Säure schreien. Also ein nicht zu trockener, zurückhaltender Riesling könnte es an der Stelle auch tun.
Es gibt Spargelsalat mit den ersten Erdbeeren drin.
Ja, ebenfalls in dem Fall ein halbtrockener Riesling oder vielleicht an der Stelle auch ein Spätburgunder Weißherbst von der knackigen Sorte.
Es gibt einen Salat aus grünem und weißem Spargel zusammen. Kann man da irgendwas empfehlen?
Ja, bei dem Grünen, der ist herzhafter. Also dürfen die Aromen etwas stärker sein. Ich sag mal, hängt ein bisschen von der Würze, aber bei Chardonnay vielleicht ganz gut.
Eine meiner Lieblingszubereitungsarten beim Spargel ist Spargel mit grüner Soße. Ich nehme da immer gerne Sauvignon Blanc dazu. Würdest du sagen, okay?
Ja, kann ich mir vorstellen, dass der Sauvignon Blanc dazu gut kommt. Wenn einem sonst nichts einfällt, muss es auch nicht nur Silvaner sein. In so einer Kombi geht Weißburgunder zum Beispiel auch immer.
Okay, also Weißburgunder ist so eine sichere Bank, glaube ich, auch beim Spargel. Immer. Kann das sein? Immer. Okay, gut, jetzt verrätst du zuletzt noch, wie du den Spargel am liebsten magst und welchen Wein du dazu nimmst.
Ich mag den Spargel am liebsten nur mit Soße, also ohne Spargel.
Du magst den Spargel ohne Spargel.
Ich bin kein großer Spargelfreund.
Okay.
Ich habe das alles probiert und ich kann das alles gut essen, aber mir tut man Gefallen, wenn es die Soße zu anderem Gemüse gibt.
Okay, und welchen Wein würdest du dann am liebsten trinken, während die anderen am Tisch Spargel essen?
Also ich bin ja jetzt auch aus emotionalen Gründen dem Silvaner ein bisschen verbunden und ich mag ihn auch deswegen. Ich finde aber auch immer Veltliner ist natürlich eine super Nummer, gibt es mittlerweile auch aus Deutschland. Und das ist ein Wein, der ähnlich gut zu vielem beim Spargel harmoniert.
Spätestens nächstes Jahr zur Spargelsaison reden wir wieder drüber. Für heute war das der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis lieblich Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Vigno Verde und Spargelweine. Und du kannst dir vorstellen, was ich dich jetzt zum Schluss noch frage. Vigno Verde als Spargelwein, guter Tipp oder nicht?
Der ist auch zart, ja, dann müsste es aber eine sehr leichte Version auch beim Spargel sein. Also keinesfalls mit Sauce Hollandaise.